Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Unser heutiger Gast ist so etwas wie der Nachrichtenmann der Nation seit mehr als 30 Jahren. Der Mr. News von RTL. RTL Aktuell wurde mit ihm für viele zur beliebtesten deutschen Nachrichtensendung. Er ist ihr Chefmoderator und war auch über lange Jahre Chefredakteur von RTL. Herzlich willkommen bei Biz & Beyond, Peter Klöppel.
Hallo.
Hi, Peter.
Peter, um das gleich vorwegzunehmen, wir arbeiten für die gleiche Firma, sind Kollegen, sehen uns regelmäßig auf dem Flur oder in der Kantine oder manchmal auch im Studio. Ende August hörst du auf. Warum?
Ich werde im Oktober 66. Ich bin jetzt seit fast 40 Jahren bei RTL als Fernsehjournalist, 32 Jahre als Moderator der schönen Sendung RTL Aktuell. Und ich habe mir gesagt, irgendwann ist auch mal gut. Ich habe jetzt noch ein Drittel meines Lebens vor mir und das versuche ich, sagen wir mal, so gemütlich zu gestalten, wie ich es gerne möchte, mit den Dingen, die mir am allermeisten Spaß machen. Und da gehört dann halt einfach auch, sagen wir mal, eine Abwesenheit hier vom Sender dazu.
Jetzt bestimmen Nachrichten dein Leben. Also fehlt dir das denn gar nicht?
Also ich werde ja jetzt mich nicht, sagen wir mal, unter einen Stein legen und gar nicht mehr mitbekommen, was auf der Welt passiert. Natürlich werde ich weiter die Nachrichten verfolgen. Wir werden unseren Lebensmittelpunkt in die USA stärker verlegen, werde aber trotzdem ein Auge darauf haben, was in Deutschland oder in der Welt passiert, aber auch ganz besonders, was in Amerika passiert. Also ich bin immer noch dann ein Nachrichtenjunkie, aber keiner, der selber Teil des großen Nachrichtenrates sein muss.
Wie muss man sich das als Außenstehender vorstellen? Nicht nur Fernsehgeschäft, sondern Nachrichtengeschäft. Das kommt einem vor, als ob man da ständig unter Anspannung steht, leistungsbereit sein muss. Ist das tatsächlich so oder gewöhnt man sich so dran, dass man es nachher gar nicht mehr wahrnimmt?
Also es hat natürlich einen gewissen Gewöhnungseffekt, klar. Ich glaube, der setzte bei mir aber auch erst so nach 10 bis 15 Jahren richtig ein. Ich war vorher schon immer sehr am aktuellen Geschehen interessiert. Ich habe schon vorher, sagen wir mal, nicht gerade Tag- und Nacht-Nachrichten verfolgt, aber doch täglich viele Quellen angezapft. Und das hat sich nicht geändert. Aber ich bin jetzt nicht mehr, sagen wir mal, nervös, wenn ich ins Bett gehe, weil ich Sorge habe, dass mich irgendjemand anruft. Wenn jemand anruft, okay, passiert das halt. Aber ich kann auch ganz gut abschalten. Und habe gleichzeitig festgestellt, dass man aber diese Leidenschaft schon auch braucht für das Geschäft. Also man muss sich schon darauf einlassen, dass man, wenn man Nachrichten moderiert, Nachrichten bearbeitet und auswählt, dass man auch tatsächlich dann fast immer erreichbar sein muss und auch immer auf dem Laufenden sein sollte. Es darf mir nicht passieren, dass irgendetwas geschieht und ich habe keine Ahnung, was da der Hintergrund ist. Das darf nicht passieren und das geht nur, wenn man möglichst immer up-to-date ist.
Wie kommst du in der Zwischenzeit runter? Wie entspannst du am effektivsten?
Ich bin immer ganz froh, wenn ich zu Hause bin. Klar rede ich mit meiner Frau auch über das Nachrichtengeschäft, aber wir haben auch viele andere Themen. Ich sitze ganz gerne auch mal mit einem Glas Wein auf der Terrasse und gucke in die Landschaft. Wir treiben Sport relativ viel, spielen Tennis, spielen auch Golf, sind so unterwegs. Also es gibt genug Möglichkeiten, sich aus diesem Hamsterrad ein wenig auszuklinken. Aber ich empfinde dieses Hamsterrad jetzt auch nicht als Bürde. Das ist schon eines, in dem ich mich gerne bewege.
Wenn man auf dieser Flughöhe arbeitet, ist das dann auch ein Bereich, wo Privat- und Berufsleben miteinander verschmelzen? Weil da zählen ja für Journalisten auch gute Kontakte, die man pflegen muss. Und man ist eben immer on im Wesentlichen. Oder kann man das schon noch ganz gut trennen?
Ich kann das ganz gut trennen, was auch damit zu tun hat, dass mein Lebensmittelpunkt ja während meiner fast gesamten Karriere hier in Köln war und wir somit nicht allzu nah an den großen Akteuren des politischen Geschehens dran waren. Wenn ich in Berlin gewohnt hätte, wäre das was anderes gewesen. Aber hier in Köln hat man ganz andere Kontakte als im politischen Berlin. Ich habe immer Abstand gehalten zu den Akteuren des Politikgeschäftes. Es hat mir auch nie gefehlt. Und ich glaube, dass auch diese Grunddistanz eher hilfreich war. Ich muss jetzt nicht mit jedem per Du sein. Ich muss jetzt nicht immer jeden Abend mit irgendjemandem aus dem politischen Geschäft oder Wirtschaftsgeschäft ein Bier trinken gehen oder sagen, Mensch, mit dem duze ich mich. Das gehört für mich nicht dazu, sondern ich will meine Distanz wahren, um damit auch neutraler über das zu berichten, worüber wir halt jeden Tag berichten. Also ich möchte mich dem Objekt meiner journalistischen Begierde nicht zu sehr ausliefern und schon gar nicht zu sehr nähern.
Hast du Versuche registriert, dass man dich so ein bisschen einvernehmen wollte?
Wenig. Das hängt tatsächlich auch mit dieser Distanz zusammen. Nähe entsteht ja meistens auch aus einer gewissen Routine der Nähe. Also, dass man öfter mal zusammen ist, dass man jetzt schon 10-mal ein Bier getrunken hat und beim 11. Mal kriegt man dann vielleicht gesagt, ja, mach mal diesmal nicht so und mach mal anders. Also, das gibt's bei mir so alles gar nicht, sondern für mich ist es immer ein, neu kennenlernen, wenn ich mich mit wem auch immer treffe und dann aber auch einem sich wieder sofort distanzieren können. Und das finde ich für meinen Job sehr angebracht.
Von dir mal abgesehen, ganz allgemein ist ja in den letzten Jahren immer mehr die Kritik hochgekommen, übrigens auf beiden Seiten des Atlantiks, dass die News, Nachrichten, dass sie parteiisch sind, dass eine Regierungslinie gefahren wird. Kannst du diese Kritik verstehen? Ist da ansatzweise was dran? Wie würdest du dieses Argument entkräften?
Man muss da, glaube ich, sehr stark differenzieren. Wenn wir hier mal in Deutschland erst bleiben, glaube ich, dass wir immer noch sehr neutrale Nachrichtensendungen haben. Natürlich gibt es immer auch mal Zungenschläge, die in die eine oder in die andere Richtung gehen. Das gehört aber dazu. Wir leben in einer sehr pluralen, auch Mediengesellschaft, in der wir viele unterschiedliche Quellen haben und anzapfen können, ohne das Gefühl haben, hier haben wir jetzt gleich geschaltete Medien und wir hören immer nur dasselbe. Wir haben auch keine, sagen wir mal, Fernsehmedien, die sich sehr stark auf die eine oder auf die andere Seite des politischen Spektrums schlagen. Damit übergehend in die USA, da sieht es ja dann doch schon deutlich anders aus. Da hat CNN eine ganz klar andere Linie als beispielsweise die Fox News. MSNBC hat eine ganz klar andere Linie als Newsmax. Da gibt es eine Positionierung politischer Art, die mir sehr suspekt ist. Und die auch dazu führt, dass natürlich die Konsumenten dieser Medien quasi ihre Blase, in der sie sich gerne bewegen, auch immer wieder aufsuchen. Also ein, sagen wir mal, bekennender, eher konservativ geprägter Mensch wird eher selten CNN gucken. Und umgekehrt ist es so auch mit den Fox News. Das bedeutet automatisch aber auch, dass man fast nur noch dann die Rhetorik, die Agenda der einen Seite zu hören bekommt und auf die andere eigentlich nur noch schlecht zu sprechen ist. Diese Offenheit, die wir brauchen als Gesellschaft, die fehlt mir da. Und da bin ich ganz froh, dass wir in Deutschland doch noch auf einem anderen Level arbeiten.
Liegt dieser Unterschied gerade hier in den USA an der kulturellen Prägung oder liegt es daran, dass die Fernsehsender hier mehr profitgetrieben sind? Oder was macht diese extremere Polarisierung hier aus?
Also ich glaube schon, dass in den USA es an einer gewissen kulturellen und auch politischen Prägung liegt. Wir haben nur zwei wirklich große Parteien. Wir haben eine sehr starke Polarisierung in der öffentlichen Meinungsbildung. Wir haben ein Wahlsystem, das eigentlich zwei Parteien immer nur wirklich zulässt. Und entsprechend suchen sich dann natürlich die Wählerinnen und Wähler auch Medien und die Medien wiederum die Wähler, die ihnen entgegenkommen. Also Fox News bedient ganz klar eine Seite des Spektrums, CNN, MSNBC eine andere Seite. Beide finden dort ihr Publikum und das funktioniert für beide, sowohl inhaltlich als auch wirtschaftlich. Ich glaube, es würde nicht funktionieren, wenn jetzt CNN versuchen würde, plötzlich Fox zu imitieren. Und umgekehrt hat es auch bei Fox nicht wirklich funktioniert, als sie gerade nach der Abwahl von Donald Trump versucht haben, sich wieder stärker dem, sagen wir mal, mittleren Grund anzunähern, also den Menschen, die vielleicht unentschlossen waren, sondern es ging dann sehr schnell wieder zurück in die linke und in die rechte Ecke.
Falls Trump nochmal gewinnen sollte, im Kampf ums Weiße Haus, wird das die Medienlandschaft nochmal etwas verändern? Werden die noch schärfer werden in Amerika?
Also ich kann mir schwer vorstellen, dass es noch viel schärfer wird, als wir es jetzt schon haben. Ich denke, dass sich so wie nach jeder Wahl dann die Positionen weiter verfestigen werden, dass die, die gewonnen haben, sagen, seht ihr, wir waren doch auf der richtigen Seite der Geschichte. Und die, die verloren haben, werden sich die Frage stellen, was haben wir falsch gemacht? Und wie können wir eine Wiederholung dieser Entscheidung rückgängig machen? Das haben wir 2020 gesehen. ich glaube nicht, dass wir jetzt eine Radikalisierung weder auf der linken noch auf der rechten Seite erleben werden. Manchmal wünsche ich mir sogar, dass beide mal so sich zurücklehnen, ein bisschen in sich gehen und die Frage stellen, Moment mal, was machen wir hier eigentlich als Journalisten, wenn wir Journalismus als ein Geschäft verstehen, in dem es um auch Neutralität geht und um objektive Berichterstattung.
Du hast ja auch mal in New York gearbeitet. Wann war das und hast du da auch schon diese Polarisierung gespürt oder was ist dir da besonders aufgefallen im Unterschied zu Deutschland?
Ich habe gearbeitet von 1990 bis 1992 in New York. Wir haben da das erste Auslandsbüro von RTL aufgemacht. Es gab damals schon auch natürlich ein gewisses Maß an Polarisierung entlang der Parteilinien, aber die Republikanische Partei der späten 80er und frühen 90er Jahre war nicht vergleichbar mit der Republikanischen Partei jetzt. Und auch bei den Demokraten, würde ich sagen, sind radikalere Positionen erst auch in den letzten 10 Jahren stärker in den Vordergrund getreten. Mir ist es schon damals merkwürdig vorgekommen, dass man nur wirklich, aber ich wusste es auch schon vorher, nur 2 Parteien hat, für die man sich entscheiden kann, dass Koalitionen nicht möglich sind, weil sie nicht nötig sind. Und dass dieses Aufeinanderzugehen, Kompromisse schließen, dass das schon damals nicht wirklich im Vordergrund stand. Aber das hat sich noch weiter verschärft, leider. Und ich sehe im Moment auch keinen wirklichen Schimmer am Horizont, der mir die Hoffnung gibt, dass wir eine Entradikalisierung auf beiden Seiten feststellen können.
Jetzt verbringst du ja künftig mehr Zeit in den USA. Ich glaube, du hast da ein Haus. Was, also schmälert das irgendwie so die Lust auf Amerika, wenn du siehst, welche Entwicklung da gerade so vonstatten geht?
Nein, die Lust auf Amerika schmälert es nicht. Schmälert eher, sagen wir mal, die Lust auch mal wieder intensiver zu diskutieren. Das tun wir natürlich auch jetzt schon auf politischer Ebene, allerdings auch immer mit, sagen wir mal, einem gewissen Maß an Vorsicht. Man will ja auch niemanden vor den Kopf stoßen, man will ja auch nicht so sein wie die eine Seite oder die andere Seite. Ich werde immer als der, sagen wir mal, neutrale Deutsche befragt, was denkt ihr eigentlich darüber, was hier im Land vor sich geht und was habt ihr denn da für eine Position und wie seht ihr das? Sandra, du wirst es nachvollziehen können. Wir werden ja immer so ein bisschen als Schiedsrichter schon fast aufgerufen. Ich habe mit dieser Position überhaupt kein Problem. Ich versuche dann zu beschreiben, wie ich das eine oder das andere sehe, auch wenn ich mit der einen oder anderen Position nicht immer was anfangen kann. Also nein, ich habe weiter großen Spaß und freue mich auf die Zeit, die wir dann in Amerika verbringen werden. Darf auch nicht vergessen, die Hälfte meiner Familie lebt da drüben. Also genauer gesagt, die Familie meiner Frau lebt ja vollständig dort. Unsere Tochter lebt in New York und deswegen haben wir auch mehr Möglichkeiten, uns jetzt zu sehen. Das ist auch schön.
Amerika ist immer noch das beliebteste Einwanderungsland der Welt. Wenn du beruflich gekonnt hättest, wärst du dann vielleicht auch schon früher hergekommen? Oder hast du es schon auch ein bisschen kritisch gesehen, hast gesagt, nee, den Hauptteil unseres Lebens, dann bleiben wir lieber in Deutschland?
Also es war für mich eine berufliche Entscheidung. Ich habe hier 1992 den Posten als Chefmoderator von RTL Aktuell angeboten bekommen, habe den angenommen im Bewusstsein, dass ich diesen Job nur wirklich dann richtig gut machen kann, wenn ich ihn lang mache. Also über einen längeren Zeitraum und versuche mich auch in dieser Position fortzuentwickeln, neue Dinge zu entwickeln, was Formate angeht, auch Verantwortung zu übernehmen im Redaktionsgeschäft. Und das konnte alles immer nur in Deutschland stattfinden. Aber mir war auch klar, dass wenn ich irgendwann mal auf die Rente zusteuere, auf ein ruhigeres Leben, dass wir das dann aller Wahrscheinlichkeit nach eher in den USA verbringen werden als in Deutschland. Zum einen hat meine Frau 30 Jahre jetzt mit mir in Deutschland gelebt und haben wir auch beide gesagt, also wenn es dann geht, dann geht es jetzt als nächstes erstmal wieder längere Zeit zurück in die USA.
Was gefällt dir besser an den USA?
Als an Deutschland?
Ja.
Fangen wir mal mit ganz simplen Sachen an. Wir leben in Florida, da ist das Wetter durchgängig eher besser als in Deutschland. Sieht man mal von dem sehr heißen Sommer ab. Wir können sehr viel im Freien unternehmen. Das macht uns beiden großen Spaß. Wir haben, sagen wir mal, auch weniger Andockpunkte an unser klassisches deutsches Leben. Das heißt also, ich werde natürlich nirgendwo erkannt. Das ist schon mal ganz schön. Ist auch nicht schlimm, wenn ich erkannt werde in Deutschland. Aber mir fehlt es jetzt auch nicht in Amerika ganz normal, wenn ich in Shorts in den Supermarkt gehe und das Gefühl habe, da guckt jetzt auch keiner. Warum trägt denn der Shorts? Der hat auch sonst immer ein Jackett an und lange Hosen. Das ist das eine. Wir haben viele Möglichkeiten, wo wir uns auch Zeit nehmen können, wo wir auch ein bisschen mehr Platz haben um uns herum, wo manche Dinge einfach auch schneller und einfacher gehen als in Deutschland und wo wir auch das Land noch erkunden können. Auch darauf freuen wir uns. Amerika ist so riesig, da erzähle ich überhaupt nichts Neues. Und ich war zwar schon in vielen Staaten, aber auch in vielen Staaten war ich noch nicht und ich habe auch noch lange nicht alles gesehen. Also wir werden mit Sicherheit auch eine ganze Zeit mit Reisen verbringen und neue Dinge entdecken. Und das habe ich mir mein ganzes Leben ja immer vorgestellt, dass ich das gerne machen würde.
Aber jetzt nicht, du kaufst dir ein Wohnmobil und rollst damit durch die Gegend oder bist du gar nicht so der Camper-Typ?
Ich bin nicht der Camper, ich bin auch nicht der Glamper. Also ich bin eher jemand, der dann lieber, sagen wir mal, an einen Ort fliegt, sich ein Auto mietet und dann mit dem Auto durch die Gegend fährt und dann das Auto wieder abgibt, im Hotel übernachtet und dann irgendwann wieder nach Hause fliegt.
Deine Tochter lebt und arbeitet in New York und ich bekomme auch immer mit, wie ich so aus Deutschland, aus den Medien, dass viele vom Auswandern träumen, dass es ihnen in Deutschland mittlerweile reicht und dass sie auch viele, ich glaube, manchmal Illusionen haben über Amerika. Jemand, der vielleicht auch noch jüngeren Alters ist und der in New York arbeiten und leben möchte, was würdest du sagen, worauf sollte sich diese Person einstellen?
Es ist ein Biest, diese Stadt. Es ist nicht so, wie wir uns das manchmal vorstellen, wie es sein muss, wenn wir als Tourist darüber kommen. Denn was wir ja auch schon feststellen als Tourist ist, ja, es ist natürlich beeindruckend. Viele große, hohe Häuser, unheimlich viele Leute, immer trubelig, immer was los. Überall wird irgendetwas entwickelt und neu gemacht und alles brummt und summt und niemals schläft New York. Das ist so die Vorstellung, die ja viele haben von dieser Stadt. Wenn man aber dann mal tatsächlich dort lebt, leben muss, leben darf, stellt man fest, diese Stadt ist nur dann kein Biest, wenn man ordentlich Geld zur Verfügung hat. Wohnungen sind wahnsinnig teuer, ob man sie mietet oder ob man sie kauft. Abendessen, Mittagessen, Wein trinken, irgendwas unternehmen, Theater, Musik, es ist alles furchtbar teuer, finde ich. Und das heißt, wenn man darüber geht und den Traum verfolgt, ich gehe da ans Theater oder ich mache da irgendwas. Leute, ihr braucht auch eine Krankenversicherung, ihr braucht ein Dach über dem Kopf, ihr wollt auch nicht euer ganzes Leben lang irgendwie in einem Studio-Apartment leben oder in einer Vierzimmerwohnung mit 5 Mitbewohnern. Also stellt euch drauf ein, das ist hart, das Leben in New York, es sei denn, man hat das große Glück und bekommt einen Job, der einem ein gutes Auskommen ermöglicht. Und selbst dann sind, sagen wir mal, Gehälter von $150,000 im Jahr jetzt keine, mit denen man große Sprünge machen kann. Also es ist anstrengend, fand ich und finde ich immer noch und jetzt immer mehr.
Das heißt, wenn du nochmal die Zeit zurückdrehen könntest, Amerika als junger Mann wäre nicht so der Startpunkt deiner Karriere gewesen?
Für mich war immer klar als Journalist, dass ich Dinge machen möchte. Als Reporter, die mich interessieren. Dazu gehörte am Anfang das politische Geschäft. Dafür war ich 5 Jahre lang in Bonn. Dann wollte ich ins Ausland. Und als ich mir New York quasi bot als Möglichkeit, habe ich sofort zugegriffen, weil ich auch wusste, das ist eine Lebenserfahrung, egal wie lang sie nun ist, ob das jetzt 2 Jahre sind oder 10. Das nimmt mir keiner mehr, die Erfahrung, die ich dort gesammelt habe. Und als sich diese Chance dann bot, war ich in der glücklichen Lage, dass RTL mir dann auch 2/3 meiner Wohnung bezahlt hat, also genau gesagt der Wohnungsmiete. Ich konnte mir also auch eine 3-Zimmer-Wohnung leisten, was für jemanden, der als 32-Jähriger darüber geht, schon mal außergewöhnlich schön ist, auch nicht in irgendeiner miesen Gegend. Und so gesehen konnte ich New York dann auch viel mehr genießen, als man das sonst kann, wenn man vielleicht seine Karriere dort beginnt. Aber auch jetzt mit dem Blick zurück, wie es vor 30 Jahren dort war, ist es auch heute noch genauso. Wenn man einmal Lebens- und Berufserfahrung in New York gesammelt hat, dann ist es auch ein Teil eines Karrieresteigbügels, den einem auch keiner wegnimmt. Das ist schon etwas, worauf geachtet wird, wenn man sich dann um einen neuen Job bewirbt und sagt, ich habe 2 Jahre in New York gearbeitet, dann heißt es bei vielen Arbeitgebern auch, okay, dann zeig mal, was du kannst. Aber das muss man dann auch zeigen.
Im Hinblick auf die Amerikaner gibt es ja viele Vorurteile und Stereotype. Was schätzt du an den Amerikanern und was würdest du sagen, ist eine große Fehlwahrnehmung, die in Deutschland herrscht?
Also ich schätze an den Amerikanern schon die bei sehr vielen vorhandene Can-Do-Attitude. Also dieses, ja, okay, das kriegen wir irgendwie hin, das schaffen wir. Anders als in Deutschland, wo es ja dann doch erstmal heißt, ja, wir versuchen es mal, aber das könnte schwierig werden. Can-Do-Attitude führt dann oft dazu, also ich schaffe etwas und ich packe das und das kriegen wir hin, dass manches auch zu schnell und manchmal auch nicht gut genug gemacht wird. Das Bedenkenträgertum in Deutschland führt dazu, dass vieles sehr langsam passiert, aber dann am Ende vielleicht auch besser ist vom Ergebnis her. Also ich wäge das auch immer ab und versuche mir mal vorzustellen, okay, so manche Handwerker, da wünsche ich mir in Amerika einen deutschen Handwerker, bei dem ich auch weiß, dass wenn die Kabel dann hinterher gezogen sind, dass ich mir da keinen irgendwie gewischt kriege. Und in Deutschland wünsche ich mir manchmal amerikanische Geschäftspartner, die dann tatsächlich sehr viel schneller sagen, okay, gut, wir machen das möglich, wir kriegen das hin. Und ja, wir müssen da vielleicht Kompromisse eingehen, aber wir kriegen das hin. Also diese Business-Denke ist in Deutschland nicht unbedingt immer so positiv vertreten, wie ich mir das wünsche. Fehlwahrnehmung der Amerikaner, ach, das heißt ja immer, die Amerikaner sind so oberflächlich, so, hey, how are you und wie geht's und so. Das ist ja nur der allererste Eindruck. Und ich habe ehrlich gesagt lieber jemanden, der mich fragt, wie es mir geht, als jemanden, der mich anmuffelt und gar nichts sagt. Und ich habe festgestellt, wenn man dann tatsächlich auch mehr mit diesen Menschen zusammen Zeit verbringt, kann man sehr, sehr schöne Freundschaften entwickeln.
Aber gibt es denn eigentlich den Amerikaner, also in Deutschland jemand oben vom hohen Norden ist anders drauf möglicherweise als jemand aus Oberbayern, den man sprachlich, also haut es da ja schon häufig nicht hin. Wie ist denn das dort vor Ort in Amerika?
Naja, also wenn ich mir vorstelle, wenn einer mit einem Bostonian Accent, also mit einem Akzent aus Boston, irgendwo ganz unten im Süden, in Louisiana oder sowas, sich mit jemandem, und die verstehen sich auch nicht unbedingt immer gleich so gut. Das gibt's da natürlich und die kulturellen Unterschiede sind teilweise noch deutlich größer, als wir das aus Deutschland kennen. Aber Amerika war schon immer ein Land der Gegensätze, der Kontraste, und sie haben sich irgendwie immer zusammengerauft, also fast immer. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sie das auch weiterhin irgendwie tun werden. Aber trotzdem, an der politischen Spaltung geht im Moment leider kein Blick vorbei. Die müssen wir akzeptieren, wahrnehmen und können es als Außenstehende manchmal auch nur kritisch beäugen. Aber es ist eine amerikanische Sache, das müssen die für sich selber lösen.
Mit einem neuen republikanischen Präsidenten stünde das transatlantische Verhältnis zur Disposition. Wie erlebst du das in deinem Umfeld, wenn du mit Menschen sprichst in Amerika? Wie stehen die Deutschland gegenüber? Wie ist das Image und wie sehen sie das Verhältnis?
Also das Image der Deutschen ist schon weiterhin gut. Viele Amerikaner, mit denen ich zu tun habe, zitieren natürlich als allererstes mal die Autos. Die Leute, die was auf sich halten, kaufen sich eher deutsche Autos, als dass sie sich einen Japaner oder einen Tesla kaufen. Und sehen natürlich dann auch immer als quasi Beiprodukt oder Nebenprodukt die ingenieurtechnischen Fähigkeiten der Deutschen. Die Pünktlichkeit, die vermeintliche, die Genauigkeit. All die Dinge, die uns ja auch als eine Wirtschaftsnation groß und erfolgreich gemacht haben, das wird schon sehr stark wahrgenommen. Die Geschichte Deutschlands spielt eine nicht so große Rolle mehr. Also, dass wir eine sehr dunkle Vergangenheit haben, wird von wenigen Amerikanern in den Gesprächen, die ich führe, thematisiert. Sie ist natürlich präsent, ja, klar. Aber man wird nicht ständig irgendwie noch auf Hitler angesprochen. Das war wahrscheinlich vor 60 Jahren ganz anders. Und so gesehen glaube ich, dass wir als Deutsche da einen guten Stand haben. Aber es gibt auch den einen oder anderen, der da sagt, sag mal, läuft das wirklich alles so gut bei euch? Ihr habt da so merkwürdige Umweltvorgaben und jetzt müssen sich alle irgendwie so eine komische Heizung anschaffen. Und warum ist denn das Benzin bei euch so teuer? Geht das nicht anders? Und Häuser sind auch so viel teurer und ganz anders gebaut. Warum macht ihr das so? Also man muss es dann erklären und versuchen zu erklären, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Und dann, wenn man jemanden hat, der einem zuhört, verstehen sie es meistens auch.
Aber wie erklärst du es, dass hier die Häuser für die Ewigkeit gebaut werden, gefühlt und dort, es auch mal Bretterbuden sind?
Naja, so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Amerika war schon immer ein sehr mobiles Land. Menschen kaufen sich ein Haus mit 25 oder 30, nicht mit dem Ziel, dort auch alt zu werden und irgendwann das mal an die Kinder weiterzugeben, sondern die kaufen sich ein Haus. Es wird leider immer weniger, die in dem Alter was kaufen können, weil die, klar, Kredite auch immer teurer werden und die Häuser auch nicht billiger. Aber in den allermeisten Fällen wird das Haus dann nach 5 Jahren wieder verkauft und man zieht woanders hin. Da kommt es jetzt nicht darauf an, dass das, was man gekauft hat, jetzt in 50 Jahren noch in einem super Zustand ist, sondern dann kommt es darauf an, dass es in 5 Jahren noch in einem guten Zustand ist und noch genug Wert hat, um es dann weiter zu verkaufen. Und die Bauweise war schon immer, sagen wir mal, eher oder ist in den, sagen wir mal, vergangenen 100 Jahren doch eher in eine Richtung gegangen, wo es hieß, wir müssen schnell was bauen, wir müssen schnell für viele Leute auch ein Einfamilienhaus zur Verfügung stellen, weil das der Traum vieler Amerikaner ist, mit 30 tatsächlich ein eigenes Haus zu haben. Und das geht dann halt oft auch leichter, wenn man es in der Ständerbauweise errichtet und nicht unbedingt mit Mauerwerk.
Du hattest eine glanzvolle Karriere. Wo würdest du sagen, okay, das habt ihr vielleicht jetzt nicht mitbekommen, aber ich hatte auch schwere Zeiten. Das war echt mal hart für mich und so habe ich das bewältigt.
Ach, also, ich meine, RTL ist ja, sagen wir mal, aus einer Garage entstehend, könnte man sagen, also aus irgendeinem, noch nicht mal Bürogebäude in Luxemburg heraus, aus so einer großen Lagerhalle in die Welt gezogen. Das war auch nicht einfach. Also wir mussten auch da viele Widerstände überwinden und ich kannte das gar nicht anders. Also von 85 an, seit ich dort begonnen habe, haben wir immer gekämpft. Wir haben immer wieder auch Erfolg gehabt, aber wir waren immer auch abhängig vom Werbemarkt. Wir waren immer auch in gewisser Weise abhängig von den politischen Rahmenbedingungen, wie kommerzielles Fernsehen existieren kann. Und so gesehen war es nie so, dass wir immer Sommersegeln hatten und die Garantie, dass am Ende des Jahres uns 4 Milliarden Euro überwiesen werden. Da gibt es in diesem System andere Sender, bei denen das ein bisschen leichter läuft. Also so gesehen ist der Kampf Teil auch quasi meiner Karriere gewesen, aber immer Gott sei Dank auch unterstützt von einem sehr optimistischen Team. Und deswegen bin ich da nie in Pessimismus verfallen oder in Trübnis, wenn mal an der einen oder anderen Ecke die Einnahmen nicht so toll waren, wie wir es uns gewünscht haben, oder die Quoten nicht so toll waren. Wir haben uns halt hingestellt und gesagt, okay, gut, das war jetzt nichts, jetzt machen wir es beim nächsten Mal besser.
Jetzt wirkst du ja immer sehr souverän und ausgeglichen und so. Hast du eigentlich Laster? Gibt es irgendwie so eine Seite von dem Peter Klöppel, die man so öffentlich noch gar nicht so gesehen hat?
Ich esse manchmal zu viel Süßigkeiten, ja. Ich bin ein großer Kuchenfanatiker. So wie irgendwo hier auch manchmal in der Redaktion auf dem Tisch jemand einen Kuchen hinstellt oder sowas, muss ich da hin. Allerdings ist das, würde ich mal sagen, ein überschaubares Laster. Also ich habe keine so ganz schlimmen Dinge, von denen ich sage, um Gottes Willen, die muss ich auch verstecken. Alle meine Laster sind eigentlich sichtbar für jeden, der mit mir hier zusammenarbeitet, beziehungsweise für meine Frau, die mit mir zusammenlebt.
Als du ins Mediengeschäft gekommen bist, war es ja eigentlich eine Zeit des Umbruchs mit dem Privatfernsehen, was neu entstanden ist. Siehst du da Parallelen zur heutigen Situation, wo sich ja auch sehr vieles verändert, KI, Digitalisierung? Hast du dich da als Pionier gefühlt und muss man heute vielleicht auch einen gewissen Pioniersgeist haben?
Pioniersgeist ist immer gut. Ja, der hat uns damals geholfen. Und für uns war es ja weniger ein Umbruch, sondern mehr ein Aufbruch. Es war mehr ein Umbruch für die Öffentlich-Rechtlichen, weil die sich auf einmal einer Konkurrenz gegenüber sahen, die es bis dahin nicht gegeben hatte. Mit anderen Programmideen, mit anderen Darstellungsformen, auch mit ständig wachsendem Erfolg. Der erste tatsächliche Zeitabschnitt, in dem wir von einem Umbruch sprechen können, ist dann Ende der 90er Jahre aufgetaucht, als das erste Mal tatsächlich das Internet auch zur Übertragung von Inhalten genutzt wurde, als auf einmal Nachrichtenseiten auftauchten, als wir uns auch die Frage stellten, also wie viel lineares Fernsehen wollen die Leute eigentlich noch gucken? Wollen die nicht eigentlich alles im Internet sehen? Dann waren die technischen Möglichkeiten aber noch nicht gut genug, um beispielsweise Fernsehen zu streamen. Aber insofern haben wir diese Umbruchzeit ganz gut überstanden und wussten gleichzeitig, irgendwann wird es aber dazu kommen, dass auch dieses lineare Fernsehen, mit dem wir unser Geld verdienen und ja auch sehr erfolgreich waren und sind, dass wir auch da in eine Phase kommen, in der wir uns neu orientieren müssen. Und zwar nicht in der Form, dass wir sagen, wir geben unser ursprüngliches Geschäfts- und Businessmodell auf, sondern wir müssen uns anpassen an die veränderten Rahmenbedingungen. Und RTL hat so viel Power, hat so viel Möglichkeiten, dass das Personal ist, ob das die technischen Möglichkeiten sind, ob das auch die Erfahrung ist des Personals, dass ich extrem optimistisch bin, dass wir auch diese Veränderungsphase gut überstehen werden. Aber wir müssen uns anpassen. Wenn wir uns einfach nur hinstellen und sagen, wir wollen das aber nicht haben und was Neues, kommt es in die Tüte, das würde nicht funktionieren. Und Gott sei Dank ist auch der Geist, der Spirit hier im Haus ein anderer. Jeder weiß, wir leben in einer sich verändernden technischen Welt, auch Medienwelt, und wir wollen Teil des Ganzen sein und wollen dies mitgestalten.
Was hat dich in all den Jahren eigentlich immer so befeuert und so motiviert, wenn du zurückblickst?
Wahrscheinlich meine Neugierde, wahrscheinlich mein Spaß am kreativen Umgang auch mit so etwas wie einer Nachrichtensendung. Ganz, ganz viel das Team, mit dem ich hier zusammenarbeite. Viele der Kolleginnen und Kollegen, die hier so in meinem direkten Umkreis sind, kenne ich seit 20, 25 Jahren und wir können uns blind aufeinander verlassen. Und was mich auch immer befeuert hat, war die Offenheit unseres gesamten Unternehmens, neue Dinge auf den Markt zu bringen. Also nie Stillstand zu predigen, sondern immer auch Aufbruch zu predigen. Kommt, gebt euch doch nochmal Mühe, macht euch nochmal Gedanken, wie können wir das noch anders, wie können wir das noch besser machen. Und das kommt mir so als Mensch, ich bin grundsätzlich eher optimistisch und einer, der was bewegen will, kommt das sehr entgegen und hat mich dann auch logischerweise jedes Mal wieder neu beflügelt.
Für viele Menschen ist Journalismus immer noch ein Traumberuf. Ist das etwas, wo du deiner Tochter zu geraten hättest? Sie ist nicht in dem Metier, aber ganz grundsätzlich? Oder würdest du sagen, das muss man sich schon genau überlegen mit KI und so weiter, da wird weniger Bedarf bestehen in der Zukunft?
Also ich habe es meiner Tochter nicht, sagen wir mal, empfohlen. Ich habe ihr aber auch nicht davon abgeraten, sondern habe gesagt, mach dein Ding, mach du das, woran du am allermeisten Spaß hast. Und das war jetzt nicht unbedingt Journalismus, obwohl sie auch sehr, sehr gerne und gut schreibt. Wenn mich junge Leute jetzt fragen, soll ich in Journalismus gehen oder nicht, würde ich sagen, ja, wenn du all das mitbringst, was wir brauchen im Journalismus, nämlich Kreativität, Durchsetzungsvermögen, Neugierde, auch die Fähigkeit, neue Techniken, Technologien zu nutzen, wie zum Beispiel auch KI, und trotzdem dort deine Rolle zu finden, dann mach das. Ja, mir ist klar, KI wird unser gesamtes Leben in irgendeiner Weise beeinflussen, jetzt nicht auf den Kopf stellen, aber doch schon auch in Teilen verändern, auch stark verändern. Aber auch da bin ich wieder der Typ, Glas ist halb voll und nicht halb leer. Ich sehe eher die Chancen als die Risiken. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch immer wieder klar machen, wir dürfen vor den Risiken nicht die Augen verschließen. Wir dürfen uns nicht auf den, sagen wir mal, Standpunkt stellen. Also die KI wird uns das alles so viel erleichtern. Wir müssen uns um gar nichts mehr kümmern. Die macht das schon. Nein, die macht das nicht. Die KI lebt auch nur so gut wie das, was wir selber erzeugen. Und wenn wir etwas erzeugen, die KI nutzen, um vielleicht besser zu werden, dann ist das gut. Aber die KI darf nicht die Kontrolle über uns bekommen, sondern wir müssen die Chefs im Ring bleiben. Und das ist etwas, ich glaube, das kann auch jeder junge Mensch unterschreiben, der da sagt, also ich bin lieber Herr meines eigenen Schicksals, als dass ich das in andere Hände gebe.
Welchen Bezug hast du zu KI? Wie nutzt du die täglich oder überhaupt?
Ich weiß es vielleicht gar nicht, wo ich sie überall nutze, weil sie einfach da ist. Weil in meinem Auto vielleicht schon Dinge irgendwie parallel laufen auf dem Weg nach Hause oder so, von denen ich gar nicht ahne, dass sie meinen Fahrtweg beeinflussen. Natürlich bin ich auch schon jetzt indirekter Nutzer, wenn ich mir angucke, was Suchmaschinen alles leisten, wie man Dinge auch zusammentragen kann, die man früher händisch irgendwie organisieren musste, ob das jetzt im Internet eine Suche ist oder etwas anderes. Aber ich bin jetzt keiner, der ChatGPT bittet, mir einen Text zu schreiben. Ich bin auch keiner, der sagt, also das, was mein Kerngeschäft ist, kann eine künstliche Intelligenz besser, weil ich auch weiß, dass die künstliche Intelligenz ja auch nur mit dem gefüttert wird, was menschliche Intelligenz ihr vorgibt. Wir sind noch immer im Bereich Generative AI und nicht Artificial Generative Intelligence. Wenn das kommt, dann bin ich gespannt, wie das tatsächlich unser Leben beeinflusst.
Was würdest du sagen, ist der tollste Aspekt am Beruf des Journalismus und was darf man nicht aus den Augen verlieren oder muss auch mit einkalkulieren, auch vielleicht etwas, was du nicht so gerne gemacht hast?
Also der tollste Aspekt ist die Vielfältigkeit im Arbeiten und die Möglichkeit auch, jetzt aus meiner Position heraus ist mir das Gott sei Dank ermöglicht worden, die Welt zu sehen. Ich bin in, ich weiß nicht wie vielen Ländern gewesen, weil ich dort journalistisch arbeiten durfte als Reporter. Ich habe Menschen getroffen, die ich sonst nie hätte treffen können, ob das jetzt Staatsoberhäupter sind, der Papst, der amerikanische Präsident oder die deutsche Bundeskanzler. Also das sind Dinge, die einem in anderen Berufen eher verwehrt bleiben. Was ist nicht so toll im Journalismus? Ja, tatsächlich, dass man manchmal auch Enttäuschungen hinnehmen muss, weil vielleicht eine Sendung nicht funktioniert, die man sich so lange quasi vorm inneren Auge ausgemalt hat, dass sie ein Erfolg sein muss. Das muss funktionieren und dann funktioniert es doch nicht, weil die Zuschauer eine andere Vorstellung haben. Oder dass man halt ewig lange an einem Thema rumrecherchiert und vielleicht nach 10 Tagen feststellt, das Thema trägt es nicht. Oder die Information, die ich bekommen habe, stimmt nicht. Ja, diese Enttäuschung muss man hinnehmen. Aber ich finde, das ist im großen und gesamten Bild ist das eher nur eine kleine Facette.
Wenn du noch mal ins Berufsleben starten könntest, mit allem Wissen, das du jetzt hast, was würdest du tun, Journalismus mal ausgenommen?
Ich kann es natürlich immer nur so aus dieser Perspektive dessen betrachten, was ich selber erlebt habe. Und ich würde dann immer sagen, also wenn ich die Karriere jetzt noch mal haben könnte, ja, die würde ich noch mal machen. Aber ich weiß auch, dass das in gewisser Weise solitär ist. Nur wenige Fernsehjournalisten haben die Möglichkeiten bekommen, die sich mir geboten haben. Was würde ich jemandem empfehlen, karrieremäßig? Also mach das, was deinem Herzen irgendwie auch wohl tut. Wenn du juristisch arbeiten möchtest, werde Jurist. Wenn du wirtschaftlich arbeiten möchtest, werde Betriebswirtschaftler oder was auch immer, lerne Business. Wenn du was mit Technik oder Maschinenbau oder was, dann mach das. Also mach das, wovon du sagst, damit kann ich mir vorstellen, könnte ich 30 Jahre meines Lebens verbringen oder 40 Jahre. Also so gesehen, der immer gleiche Karriere, folge in gewisser Weise deinem Herzen, aber schaltet das Gehirn dabei nicht aus.
Lieber Peter, vielen Dank, das ist ein gutes Schlusswort. Danke für deine Zeit, alles Gute und hoffentlich bis bald.
Okay.
Dankeschön. Tschüss.
Danke.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.